Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit Stefan Wolf, Geschäftsführer der Peter-Gläsel-Stiftung. Und ich freue mich, Stefan, dass wir jetzt am Anfang des neuen Jahres ein bisschen Zeit finden, um am Kamin zu sitzen und ein bisschen Rückschau zu halten auf das Jahr 2021 und auch ein bisschen nach vorne zu blicken auf das Jahr, was jetzt vor uns liegt. Thema Zukunft ist ja sowieso ein wichtiges Thema für die Stiftung und von daher war ja so unsere Idee, wir gucken ein bisschen zurück und gucken nach vorne und philosophieren ein bisschen am knisternden Kamin. Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, ich habe mir ein virtuelles Kaminfeuer angemacht auf YouTube. Du sitzt, glaube ich, vor einem richtigen Kamin, oder?
Ja, das stimmt. Ich bin wirklich nicht weit weg von einem Kamin, der außerdem noch in Kanada steht, weil ich da mich momentan aufhalte, wo wir auch den Kamin brauchen. Das ist wirklich kalt.
Na schön, ja. Sei dir vergönnt, dass du schön am warmen Feuer sitzt. Das virtuelle Feuer wärmt nicht ganz so gut, aber es ist immerhin etwas. Genau. Ja, schön. Ich habe mich so gefragt, wenn wir so auf das Jahr 2021 zurückblicken. Naja, es ist natürlich ein Jahr, was uns allen viel abverlangt hat. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Stichwort Pandemie und alles, was damit zusammenhängt. Und trotzdem fand ich das auch so, ich bin ja auch noch relativ neu so als Mitarbeiterin bei der Stiftung, aber ich fand es schon beeindruckend zu sehen, was trotzdem alles noch so läuft und was in der Stiftung auf die Beine gestellt wird und wie gut auch so das Miteinander unter allen Mitarbeitern ist. Und da würde ich mir einfach mal wünschen, dass du mal aus deiner Sicht erzählst, wie war denn das Jahr 2021 in der Stiftung und worauf blickst du zurück?
Ja, es ist tatsächlich das, was du schon gesagt hast. Man muss die Themen nicht alle wiederholen, aber es ist, glaube ich, doch erstaunlich, wenn man im Rückblick auf ein Jahr sagen kann, es ist trotzdem möglich gewesen, dass wir unseren Betrieb aufrechterhalten haben in Kita und Schule. Das findet man in Normalzeiten vielleicht selbstverständlich, in Pandemiezeiten ist das doch eine große Herausforderung, wo man immer wieder schauen muss, ob man Sicherheitsmaßnahmen, Gesundheitsschutzmaßnahmen anpasst. Das musste man dann auch natürlich im Herbst nochmal tun, als die Zahlen wieder entsprechend stiegen. Von daher waren wir doch ganz froh, dass wir da schon krisenerprobt sind und auch in einem kleinen Krisenstab immer sehr schnell und sehr unkompliziert die Dinge umsetzen können. Das war so eine der laufenden Herausforderungen. Und dann haben wir uns an unserem neuen Standort der Schule in Detmold, der Peter-Gläsel-Schule, neue Nachbarn sozusagen auf den Campus geholt. Da sind Auszubildende der Firma Waldmüller eingezogen in das Bildungsdorf. Und da hatten wir uns eigentlich sehr viel vorgenommen, dass wir schon mal gemeinsam in Tuchfühlung kommen, überlegen, welche neuen Projekte wir in diesem neuen Jahr angehen können. Aber dazu ist es dann leider nicht gekommen. Wir haben aber dennoch so ein paar Verbindungslinien schon mal gezogen und uns einfach wirklich überlegt, wo wir einfach in der Zukunft das Thema Bildung in Ausbildung und in Schulbildung zusammenbringen können. Dann waren wir noch ganz froh, dass wir auch so ein paar Sachen umsetzen konnten, weil wir Spielgeräte angeschafft hatten, die noch aufgestellt werden mussten. Das ist jetzt alles im Dezember noch erfolgt, um den Spielwert auf dem Campus zu erzeugen und zu erhöhen. Und ja, künstlerische, kulturelle Projekte sind auch weitergetrieben worden im Kontext von Schule, weil wir dort auch immer wieder die Möglichkeit hatten, mit Aufholpaketen und künstlerischen Prozessen, die sowieso bei uns eine ganz große Rolle spielen, auch Lernprozesse anzustoßen. Da sind wir sehr froh, dass es auch da um das Thema Gestaltung im weitesten Sinne ging, innen und außen. Kreative Prozesse für Kinder. Das war, glaube ich, auch nochmal sehr gut, dass das möglich war, neben konkreten Lernangeboten, die auch wirklich mal mit Kindern stattfinden konnten und nicht online, sondern im wahren Leben. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns da auch ein bisschen frei bewegen konnten. Und ansonsten sind wir immer noch an unseren Projekten dran, die wir leider nicht durchführen konnten, aber für 2022 jetzt neu aufgestellt haben. Da geht es um die Themen der Nachhaltigkeit. Da versuchen wir eben in lokalen Netzwerken, zum Beispiel mit dem Kreis Lippe und den sogenannten Evolving Regions, das ist so ein Projekt, was wirklich konkrete Schutzmaßnahmen auch im Bereich der Klimaprävention arbeitet, zusammenzuarbeiten. Das finde ich sehr spannend, weil man doch den die Bedeutung ein bisschen stärker sieht und auch den Rahmen etwas weiter spannen kann. Dann haben wir mit dem Siegel im letzten Jahr, da geht es um Berufswahl und Studienorientierung, eine Siegelakademie bundesweit eröffnen können, wo einfach Angebote für Schulen, für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden in Online-Seminaren und man dieses Thema vertiefen kann. Fand ich sehr spannend, dass das doch noch geklappt hat, nach einigen Monaten der Vorbereitung. Und zum Jahresende hin konnten wir noch mit Partnern gemeinsam ein Manifest für Zukunftsbildung auf den Weg bringen. Da geht es darum, dass wir mit anderen Organisationen, die im Bereich der innovativen Bildung unterwegs sind, uns überlegt haben, was muss sich eigentlich im Bildungsbereich in Deutschland noch weiterentwickeln oder gar ändern. Da haben wir 8 Thesen aufgestellt, die aus unserer Sicht maßgeblich zu Veränderungen beitragen würden, wenn man eben bestimmte Dinge tut oder lässt. Und da sind wir auch ganz gespannt, was das in diesem neuen Jahr auslösen wird und wie wir auch daran anknüpfen können. Das ist jetzt mal so ein kleiner Blumenstrauß und ich glaube, man merkt schon den personellen Veränderungen, die es auch gegeben hat und Einführung von Verwaltungssoftware und ähnlichen Dingen, dass wir eigentlich sowas sind wie ein ganz normaler Betrieb, der viele Herausforderungen an unterschiedlichen Stellen hat und der eben auch immer wieder gucken muss, dass man sich den Gegebenheiten und den Herausforderungen anpasst.
Mhm. Naja, ich habe auch gerade gedacht, das ist auch wirklich vielfältig. Also was du alles jetzt erwähnt hast von, sage ich mal, Außengelände der Schule wurde nochmal aufgewertet durch Spielgeräte. Dann ist das Bildungsdorf entstanden, zusammen mit Weidmüller. Dann ganz viele Projekte, die schon lange laufen, sind weitergelaufen oder wo man auch sagen kann, glücklicherweise, Gott sei Dank, können sie laufen. Ne? Ich denke auch zum Beispiel an Residenz, dass auch das Tanzprojekt läuft und das unter diesen jetzigen Bedingungen eben auch, glaube ich, ganz gut läuft, so wie ich das mitbekommen habe. Also es sind so wirklich viele Dinge, wo auch Kontinuität da ist und wo auch noch das eine oder andere Neue dazugekommen ist. Und das, finde ich, spricht auch einfach für die Arbeit der Stiftung.
Ja, Residenz war sehr schön, dass wir eben die Gruppen, die sonst in Räumlichkeiten der Lebenshilfe in Detmold geübt haben und sich regelmäßig getroffen haben, jetzt tatsächlich auch in die Schule gekommen sind und in der Turnhalle beziehungsweise auch im Forum der Schule beheimatet sind. Das war einfach toll, weil wir so die Dinge natürlich auch in der Weise zusammenführen können, wie wir uns das vorstellen. Wir wollen ja nicht isolierte Projekte machen und dann sagen können, ja, guck mal, jetzt machen wir dies und dann machen wir das. Das Spannende an der Stiftung ist, glaube ich, letztlich, dass wir diese unterschiedlichen Projektfäden verspinnen und immer wieder neu in Beziehung setzen. Und wenn man dann mal darüber nachdenkt, also wenn ich, was weiß ich, Nachhaltigkeit und kulturelle Bildung zusammenbringe, kriege ich ein anderes Ergebnis, als wenn ich mich zum Beispiel im Rahmen kultureller Bildung nur mit bestimmten Vermeidungen von Müll oder sowas beschäftige. Das Ganze kann immer auch einen Ausdruck finden und etwas dadurch dann bewirken und hoffentlich andere anstecken, auch solche Themen kreativ anzugehen. Das ist uns ja immer sehr, sehr wichtig.
Ja, da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. Ich habe heute mit der Saskia Köhler, Lernbegleiterin an der Peter-Glesel-Schule, auch ein Podcast-Interview geführt. Das wird auch dann bald veröffentlicht werden. Und da hat die mir auch zum Beispiel erzählt, wie sie kulturelle Bildung und Lernangebote miteinander verknüpft ist. Habe ich jetzt gerade so dran gedacht. Das ist so ein anderes Beispiel dafür, wie einfach Dinge, die man vielleicht erstmal nicht denkt, wo man denkt, die haben erstmal nichts miteinander zu tun, wo man sie verknüpft und dann entsteht was Neues. Und das finde ich auch nochmal schön, wie du das gerade so dargestellt hast, dass die Stiftung das an vielen Punkten macht und dadurch, glaube ich, immer wieder neue spannende Projekte und Veranstaltungen entstehen und Angebote entstehen.
Ja, im Bildungsbereich ist, glaube ich, wichtig, dass man wegkommt von der Reproduktion von gesetztem Wissen, hinkommt zur Produktion von neuem Wissen. Das macht ja auch viel mehr Spaß, wenn man an solchen Gestaltungsprozessen beteiligt ist. Ich einfach sagen kann, ja, ich habe was erkannt und muss das jetzt auch gar nicht nur für mich behalten, sondern kann mit anderen gemeinsam, auch mit spannenden Partnerinnen und Partnern, etwas umsetzen und nach außen tragen und da vielleicht andere auch noch begeistern. Mhm. Wir machen ja zum Beispiel Zeigungen in der Schule, wo auch immer wieder solche Ergebnisse dann präsentiert werden. Und da kann man sehr, sehr gut sehen, wie Kinder dann auch durchaus recht schwierige und sperrige Themen in ganz einfache Bilder oder Texte oder Filme übersetzen können, wo man dann merkt, aha, das haben sie jetzt erkannt. Ne? Das ist also ein Aneignungsprozess. Und sie sind aber auch in der Lage, darüber zu sprechen. Und das ist, glaube ich, nochmal sowas anknüpfend an deine Eingangsfrage. Also wir müssen wieder dahin kommen, dass eben dieses Thema der Kommunikation und des Sich-Verstehens, des wirklichen Austausches unter Menschen auch durch unsere Arbeit weiter gefördert wird. Weil das wird eine der Herausforderungen jetzt nach der hoffentlich abklingenden Pandemie werden, dass wir uns auch als Gesellschaft wieder neu finden und die Menschen eigentlich die Gemeinsamkeiten wieder entdecken. Das würde ich mir jedenfalls wünschen.
Ja, du hast jetzt gerade das Thema Corona-Pandemie angesprochen. Auf der einen Seite denke ich mir so, wir können es eigentlich alle nicht mehr wirklich hören, weil es uns jetzt seit anderthalb Jahren nicht nur begleitet, sondern unser Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Auf der anderen Seite habe ich so gedacht, finde ich, bist gerade du jemand und damit auch und finde auch die Stiftung steht auch für Werte, die Menschen auch helfen können, solche schwierigen Zeiten auch zu meistern, finde ich. So dieser Fokus auf Zukunft, wirklich zu sagen, Mensch, ich gucke jetzt nicht auf das, was hinter mir liegt oder auf das, was mir gerade das Leben schwer macht, sondern ich schaue nach vorne, was kann ich gestalten, wo habe ich Ressourcen, wo habe ich kleine Stellräder, an denen ich drehen kann, um an der Situation was zu verändern. Das ist ja, finde ich, so eine ganz andere Haltung, als wirklich, sage ich mal, immer so zu Hause zu sitzen und traurig zu sein darüber, wie es jetzt gerade ist. Finde ich zum Beispiel, ist ein so ein Punkt, wo wir wirklich ganz viel von dem, was die Stiftung macht, lernen können. Und aber auch so dieses Thema, was du sagst, miteinander ins Gespräch kommen, also gemeinsam stärken, fördern, entdecken, ist ja auch der Slogan. Das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht einzuigeln, sondern aufeinander zuzugehen. Und mich würde mal so interessieren, was würdest du jetzt Menschen so mitgeben, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ich habe jetzt eigentlich Angst vor der Zukunft, weil diese schwierige Zeit hat eigentlich mein Leben auf den Kopf gestellt. Vielleicht habe ich den Job verloren oder es ist in der Familie schwierig geworden oder ich habe keine Hoffnung mehr, wenn ich nach vorne blicke. Hättest du da etwas, was du diesen Menschen gerne sagen oder mitgeben würdest?
Ja, ich dachte gerade automatisch an einen Spruch, den ich hier in Kanada tatsächlich mal gelesen habe. Da ist yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Mhm. Das heißt, nichts anderes als, also gestern ist Geschichte. Mit vielen Dingen, die da passiert sind, muss man sich natürlich insofern dann nur beschäftigen, wie sie für das Heute und Morgen eine etwas Entscheidendes in sich tragen, aber nicht alles wiederkauen. Alles, was in der Zukunft liegt, ist immer ein bisschen mysteriös, ist also geheimnisvoll insofern, dass man nicht wirklich wissen kann, was da passiert. Worauf man Einfluss hat, ist eben das Heute. Und ich glaube, so ein erster Schritt wäre tatsächlich, ein Stück Wahrnehmung zu praktizieren. Was ist eigentlich? Also sind die Dinge immer so, wie ich glaube, dass sie sind? Oder was ist jetzt für mich eigentlich real? Ich habe mich nochmal damit beschäftigt, jetzt gerade wie auch so soziale Netzwerke, manchmal einfach nur Empfindungen auslösen, aus denen dann Eindrücke entstehen und Leute das Gefühl haben, dass es wahr und dass es genau so, wie es ist. Also ich glaube, was man wieder ein bisschen für sich einüben kann, daraus auch Kraft und Hoffnung zu schöpfen, ist, dass man mal ganz nüchtern Bilanz zieht und einfach sagt, was habe ich denn jetzt eigentlich hier auf der Habenseite? Also was sind Ausgangspunkte für mich? Also wo kann ich wirklich was tun, was gestalten? Und erstaunlicherweise ist das so, dass das nie dazu führt oder sehr selten nur aus meiner auch seelsorgerlichen Erfahrung, wo ich auch mit schlimmen Schicksalen zu tun hatte und immer noch zu tun habe, ist ganz selten so, dass Leute gar nichts mehr machen können. Und das finde ich erstmal eine ganz wichtige Botschaft, sich der eigenen Stärken und der eigenen Möglichkeiten erstmal bewusst zu werden. Das Zweite ist, ich weiß, dass wir immer ein bisschen Probleme mit den Unwägbarkeiten der Zukunft haben, so als Menschen insgesamt, aber ich glaube als Deutsche insbesondere, weil wir gerne planen und Dinge vorhersehen wollen und im Griff haben möchten und genau uns darauf einstellen können wollen. Aber wenn man ehrlich ist, so läuft das Leben ja gar nicht. Also ganz oft habe ich schon gesagt, wir müssen dahin kommen, dass wir wieder so ein Stück Gelassenheit auch an dem Punkt erleben, wo wir die Dinge auch mal laufen lassen können und müssen. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr große Chance, uns immer wieder anzupassen als Menschheit. Also das tun wir ja laufend. Ja? Es gibt neue Herausforderungen, die sich stellen. Und irgendwo gibt es immer einen Weg, in dem wir es dann doch noch hinkriegen, mit denen auf die Dinge einzugehen und da etwas zu machen. Und ich habe das jetzt öfter gesagt, weil ich vom Handeln und Machen gesprochen habe. Ich glaube, mal wegkommen von diesen Sofasitzgelegenheiten, wo man dann einfach nur auf dem Sofa sitzt und die Welt beklagt. Ich glaube, am Ende ändert sich nur was, wenn man was tut. Das heißt, das ist das, was Menschen gutes Feedback gibt oder ein gutes Gefühl gibt. Ich konnte jetzt doch was machen, bin mal rausgegangen. Ich habe auch mal so ganz simple Dinge getan, wie Menschen geholfen. Also das möchte ich ja auch nochmal sagen. Also wer verzweifelt darüber ist, dass das Leben so sinnentleert ist, der muss sich in seiner Nachbarschaft mal umgucken, wer da eigentlich Unterstützung braucht. Und wenn man sich darauf einlassen kann und da auch Leuten eine helfende Hand gibt, merkt man, dass das eigentlich mehr mit einem selber macht, als man sich vorstellen kann. Klingt jetzt ein bisschen pastoral, aber das ist schon so eine Handlungsethik, die wir auch als Stiftung immer versuchen umzusetzen, weil wir nicht sagen, ja, Bildung, sondern wir sagen Bilden. Also wir haben die Verben bewusst genommen, auch im Slogan, um zu sagen, es geht um das, was wir da gemeinsam tatsächlich schaffen können. Und wenn wir es nicht gemeinsam schaffen, wird es nicht passieren. So einfach ist das. Und wenn wir auch nicht auf das Gemeinsame schauen und miteinander im Teamwork bestimmte Dinge umsetzen, kommen wir als Einzelne auch nicht weiter. Das ist auch vielleicht nochmal so ein Gesichtspunkt zu sagen, okay, wo entstehen so Teams, ja, unter bestimmten Fragestellungen oder Themen, die müssen auch nicht lebenslang existieren, aber dass man einfach mal so sagt, da finden wir ein gemeinsames Thema, da sind Menschen, die interessieren die gemeinsamen Dinge, da haben wir vielleicht eine Aufgabe, die sich um uns herum stellt, dass wir einfach mal versuchen, da was zu machen, uns darauf einzulassen, dann schauen wir im Nachhinein mal, was hat das eigentlich mit uns bewirkt. Und dieses Reflexive finde ich auch vielleicht als letzten Punkt, Katrin, nochmal wichtig, weil wir wollen wissen, was kommt, aber wir wollen uns eigentlich nicht mit dem beschäftigen, was das mit uns zu tun hat. Ja, also wir beklagen viele Dinge und tun so, als hätten wir daran keinen Anteil, also am Klimawandel zum Beispiel. Und da denke ich, sind auch Möglichkeiten aufgezeigt zu sagen, okay, wenn ich darüber wirklich reflektiere, mal in mich gehe und mir die Frage stelle, was hat das eigentlich mit mir zu tun, habe ich auch einen guten Filter, weil da gibt es Dinge, wo ich sagen muss, ja, das hat mit mir zu tun, also muss ich mich damit irgendwie beschäftigen. Gibt aber auch einen Haufen Dinge, wo ich einfach sagen muss, damit habe ich gar nichts zu tun. Damit muss ich mich eigentlich auch nicht ernsthaft beschäftigen. Das nehme ich zur Kenntnis.
Okay, also das heißt, dass dein erster Impuls war, dass ich mich auf meine Ressourcen besinne, dass ich eben gucke, was habe ich, was bringe ich mit. Das zweite war eben so dieses Aktivwerden, also nicht auf dem Sofa sitzen bleiben und die Welt beklagen, sondern zu gucken, wo kann ich anpacken, wo kann ich was verändern und vielleicht auch anderen helfen, also von mir selber wegschauen und eben auch auf meinen Anteil so an dem zu gucken, was die Zukunft dann bringen könnte.
Ja, ganz genau.
Ich habe auch gerade nochmal so gedacht, vielleicht auch nochmal interessanter Aspekt, der das nochmal ergänzen kann. Es gibt ja tatsächlich im Duden ein Plural von Zukunft. Also war mir bisher nicht so bewusst, aber ich habe das in meinem Vortrag gehört. Es gibt eben auch Zukünfte. Also es gibt nicht diese eine Zukunft, sondern es gibt Zukünfte. Und das bedeutet, ich habe also auch maßgeblich mit in der Hand, wie das dann in meinem Leben weiterläuft oder wie es für unser Team weiterläuft oder für den Betrieb oder die Familie oder wo auch immer, weil ich das mitgestalte aktiv. Ne? Und ich, das fand ich einfach nochmal einen wichtigen Punkt. So, es ist nicht festgelegt, sondern ich habe das auch mit in der Hand, wie es weiterläuft.
Ja, das stimmt. Ich habe neulich übrigens einen echten Zukunftsforscher getroffen. Manche bezeichnen sich ja nur so. Und da wird das nochmal relevant, weil der gesagt hat, also ich beschäftige mich nicht generell mit Zukunft, also mit allen Aspekten, die da auftauchen, sondern mit dem, was sich technisch in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern wird. Und das sind Dinge, die man heute schon relativ genau sagen kann, sodass ich auch keine Kristallkugel brauche, um meinen Job auszuüben, sondern tatsächlich mit den realen Möglichkeiten und Veränderungsprozessen im Blick auf die Zukunft beschäftige. Und das fand ich für mich nochmal sehr bemerkenswert, weil es ist eben nicht alles unklar, was im Morgen liegt. Also ob es nur Mystery ist, ist so die große Frage. Es gibt eben auch schon Dinge, von denen wir eine gesicherte Erkenntnis oder eine gesicherte Annahme haben. Und es geht, glaube ich, eher so um dieses Gefühl. Ne? Also müssen wir das, ist das was ganz Furchtbares, was auf uns zukommt und bedeutet das ein kompletter Lebenswandel und müssen wir alles aufgeben zum Beispiel? Ist ja hier eine vielgeführte Diskussion, wo gar nicht mehr geguckt wird, was bringt denn das an neuer Lebensqualität mit sich? Also wenn viele Leute aufs Auto verzichten, um mal ein Beispiel zu nehmen, wieder zu Fuß gehen würden, schaffst du einfach viel mehr Möglichkeiten der Begegnung. Das finde ich schon mal eine sehr erstaunliche Erkenntnis. Und ich glaube, Man kann manchmal gar nicht so richtig abschätzen, was das bringt. Oder weil ich jetzt in Nordamerika bringe, ich habe neulich was darüber gesehen, wie wichtig die Funktion der Wölfe im Yellowstone-Nationalpark war. Mhm. Also als man da Wölfe ausgesetzt hat, hat man jetzt die ganze Vielfalt von Vegetation und auch Tierwelt wieder ausgelöst, was man sich am Anfang, ich glaube, das ist 30 oder 40 Jahre her, gar nicht so vorstellen konnte. Mhm. Und inzwischen merkt man einfach, wie sehr die Dinge auch miteinander verzahnt sind und ineinander greifen und wie weitreichend sich auch positive Entwicklungen an ganz anderer Stelle nochmal zeigen können, wenn ich etwas mache, ja, also wenn ich irgendwo einen Akzent setze. Mhm.
Da würde ich gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich gerne sogar noch ein bisschen persönlicher werden, weil du hast jetzt ja auch viel darüber gesagt, was du Menschen raten würdest, die jetzt gerade so in Zukunftsängsten feststecken, vielleicht auch ein Stück hoffnungslos sind. Was gibt dir denn persönlich halt in solchen Phasen, die man vielleicht als Krisen bezeichnen könnte, die Schwierigkeiten mit sich bringen, wo du vielleicht auch selber an deine Grenzen stößt? Was trägt dich da so durch diese Zeiten?
Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, tatsächlich Menschen um sich herum zu haben, die man manchmal auch braucht, um aus gewissen Sackgassen geführt zu werden. Ob das die Familie ist, ob das gute Freunde sind oder ob das auch ein Arbeitsumfeld ist. Also Menschen, mit denen man eng eigentlich zu tun haben, die einen gut einschätzen können. Das ist wichtig, dass man sich auch mal rückversichert oder Dinge bespricht. Mhm. Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiges Korrektiv, wo man merkt, laufen Dinge in ein Nichts und beschäftige ich mich nur mit mir selber und ist das Problem eigentlich wirklich so groß, wie ich denke, oder ordnet sich das ein? Und da hat man, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, also auch so, dass wir heutzutage in so Bubbles leben, solche Bubbles mal zu verlassen und einfach zu sagen, stimmt das eigentlich, was ich mir selber so zurechtlege? Dann muss ich sagen, klar, ich oute mich hier als glaubender Mensch. Für mich ist das, egal wie man das jetzt oder die Zuhörerinnen und Zuhörer das für sich übersetzen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einen Ort hat, wo man Dinge einfach auch mal loslassen kann. Also ich muss nicht über alles immer bis zum Ende nachgedacht haben oder ich muss auch nicht jedes Problem bis zum Ende gelöst haben. Ich kann auch mal Dinge wieder loslassen und muss Ballast abwerfen, weil man kann auch als Einzelner nicht wirklich alles, auch wenn man es versucht. Mhm. Damit wird man scheitern. Und das bedeutet eben auch, sich seiner kleinen Kraft auf der anderen Seite insofern wieder bewusst zu werden, wo man seine Ressourcen auch schützen muss. Also sich auch mal auszuklinken, mal zu sagen, ich schalte jetzt mal ab, ich lese mal ein gutes Buch. Das ist für mich immer eine Form der Inspiration und Regeneration. Oder ich gucke mir mal einen interessanten Vortrag an oder ich höre mal schöne Musik. Oder macht man einfach einen tollen Spaziergang oder gehe, was weiß ich, auf den Weihnachtsmarkt, wenn es möglich ist und mir das gefällt. Das sind, glaube ich, so Dinge, wo wir neue Erfahrungen machen, wo wir merken, da bleibt irgendwas über, was uns auch hält und Kraft gibt. Mhm. Und es ist tatsächlich so ein Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, wenn man ja so ein Einsamkeitsgefühl hat, ist das bedrückender, als wenn man in der Gemeinschaft auch manchmal ein Überforderungsgefühl hat. Mhm. Aus Überforderung kann man rauskommen, indem man Dinge lässt oder die richtigen Dinge tut. Aus der Einsamkeit kann man nur rauskommen, wenn man Dinge gemeinschaftlich macht und sich auch daran erfreut, dass kein Mensch auf dieser Welt alleine sein muss. Mhm. Davon bin ich auch fest überzeugt.
Ja, das waren nochmal schöne, weise Worte, fand ich. Da habe ich jetzt auch einiges mitgenommen. Danke für den Einblick. Mich interessiert natürlich auch sehr, wie es jetzt weitergeht mit der Stiftung. Also ich meine, die Stiftung wird natürlich weiter an den Projekten arbeiten, die jetzt sowieso da sind. Aber gibt es irgendwas, was jetzt für das neue Jahr geplant ist oder an dem gerade gearbeitet wird?
Ja, also ich freue mich erstmal wahnsinnig darauf, dass wir jetzt dieses Bildungsdorf komplett haben und da in die Umsetzung kommen, wirklich zu überlegen, was haben eigentlich Grundschulbildung und Ausbildung in einem Industrie- und Technologieunternehmen miteinander zu tun. Also wie nutze ich kreative Prozesse an allen Stellen und wie können sich diese Menschen, die da vor Ort einfach sind, in Beziehungen setzen. Da habe ich richtig Lust drauf, weil ich glaube, dass sich da junge Erwachsene und Kinder ganz viele gegenseitige Impulse geben können. Und wir für die Schule auch dieses ganze Feld von Technologie, von Computer, von Softwareentwicklung, Robotik und so weiter auch erschließen. Das wird, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr spannender Prozess für die Schule. Mhm. Also auch zu merken.
Stichwort Bildungsdorf, ne?
Genau, wir sind halt zusammen mit anderen an einer Stelle und was heißt das eigentlich, wenn wir mit denen was gemeinsam machen. Dann freue ich mich darauf, dass wir die Projekte aufnehmen. Da gibt es auf unterschiedlichen Ebenen Pläne der Kooperation, wo wir überlegen, ob wir den Hebel ein bisschen verlängern können, indem wir mit anderen intensiver zusammenarbeiten. Gerade im Feld der Nachhaltigkeit bietet sich das vor Ort so ein bisschen an. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir mit einigen Institutionen gemeinsam auch dieses Thema bewusst, also gelebte Nachhaltigkeit, auch nochmal verstärken können. Man merkt an vielen Stellen, dass sich da was tut und ich würde mir wünschen, dass die Stiftung so eine Art Katalysator ist, die eben auch die Fähigkeit besitzt, diese Kräfte ein bisschen zu bündeln. Also wie so ein Transformator dann tatsächlich wirken kann, wo die Spannung ein bisschen steigt und die Kraft größer wird. Das finde ich super. Dann haben wir im Bereich von Residence eigentlich vor, dass wir den Bereich des Internationalen nochmal verstärken und auch reale Projekte machen können und auch Leute nach Detmold einladen. Da steht ein Besuch jetzt aus. Ich hoffe, dass das jetzt in diesem Frühjahr klappt, mit einer Choreografin aus Leeds in England, die nonverbal mit Kindern arbeitet und solche Fragen von Gemeinschaftsbildung ohne Sprache perfektioniert hat. Das wird ein ganz spannender Prozess werden, wo wir auch versuchen werden, für uns Große das Thema der Führung und Leitung mal zu bedenken. Was ist eigentlich Autorität? Wie äußert sich Respekt? Wie gehe ich respektvoll mit anderen um, ohne dass ich immer lange Reden halten muss, wie ich jetzt hier? Das finde ich, ist nochmal eine ganz spannende Entwicklung. Da freue ich mich riesig drauf. Tatsächlich nochmal zu sehen, dass wir qualitativ uns weiterentwickeln können. Also mit den Bildungsdörfern, das ist ja auch nichts, was in Detmold alleine nur passieren soll. Die Schöpflin-Schule ist im September 2021 eröffnet worden und auch da die Zusammenarbeit zu intensivieren mit einem gleichen Bildungsmodell und unterschiedlichen Auswirkungen in der Praxis ins Gespräch zu gehen, das sind ganz spannende Fragestellungen und auch, wie können wir da weiterkommen? Also wie können wir wirklich Bildung in Deutschland transformieren mit Partnern? Das steht an und das wird sehr konkret. Da werden wir über konkrete Besuche und Einladungen und Vorträge und hoffentlich auch ein zweites Buch, was so ein bisschen werden ist, nochmal Impulse setzen können.
Schon mal eine kleine Werbung vorab, ne? Also genau. Stefan schreibt in einem neuen Buch. Ich bin schon gespannt. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ideale Weihnachtsgeschenk, aber Weihnachten ist ja schon vorbei.
Ja, ist ja mal irgendwie Weihnachten.
Ja, genau.
Da denkt man dann schon mal
über. Wenn ein gutes Buch rauskommt, ist immer Weihnachten, genau. Ja. Schön, ja, also ich muss sagen, spannend. Ich freue mich total auf das Jahr. Und wir werden das natürlich hier im Podcast und auch auf allen anderen Kanälen immer weiter begleiten, was in der Stiftung passiert. Deswegen abonniert alles, was ihr abonnieren könnt und hört rein und schaut bitte, was die Stiftung so macht. Ich glaube, da könnt ihr sehr von profitieren. Ja, Stefan, dir ganz herzlichen Dank, dass du mit mir aus dem verschneiten Kanada am Kamin dieses Gespräch geführt hast. Ich glaube, da war wirklich für jeden auch ein guter Impuls dabei. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch eine gute Zeit dort drüben am anderen Ende der Welt und freue mich auf das Jahr 2022.
Ja, darauf freue ich mich auch. Danke dir ganz herzlich, Katrin.
Danke dir auch.
Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Glasel-Stiftung.